Herzlich willkommen zum Fempreneur-Podcast mit Judith Niedl, dem Erfolgspodcast für Unternehmerinnen und Selbstständige. Lerne von Frauen, die bereits dort sind, wo du hin willst. Lass dich von ihren Erfolgsgeschichten inspirieren und feier mit uns Female Entrepreneurship.
Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Fempreneur-Podcasts. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Judith Niedl, ich bin Female Business und Empowerment Coach und die Gründerin des Fempreneur Clubs, dem Nummer 1 Club für Unternehmerinnen und selbstständige Frauen und alle, die es noch werden wollen. In dieser Podcast-Folge habe ich Christina Bischoff zu Gast. Sie ist die Geschäftsführerin von Feschi, einer sehr bekannten Haarpflegemarke. Und du kennst Christina ganz bestimmt von Instagram. Und wenn nicht, dann schau doch mal auf ihrem Profil @christina.bischoff oder @feschi.shop vorbei. Sie gibt uns in diesem Gespräch exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke in ihr erfolgreiches Unternehmen und ihre Rolle als Geschäftsführerin. Wir sprechen über ihre Ziele 2024, ihre bisherigen größten Herausforderungen und wichtigsten Learnings. Ja, herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier heute mit mir zu sprechen. Und ich bin schon mega gespannt, was du uns alles erzählen wirst. Du bist ja die Gründerin von Feschi. Mitgründerin von Feschi und eine ganz bekannte Influencerin. Starten wir doch einfach mal so. Christina, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du Schönes machst.
Ja, also mein voller Name ist Christina Bischoff und wie du schon angeteasert hast, ich bin Mitgründerin von der Haircare-Marke Feschi und auch da, ich sag nicht so gern Geschäftsführerin, ich sehe mich mehr als Creative Director, muss ich sagen, aber ich bin schon auch Geschäftsführerin, aber ich habe mehr Spaß an diesem Creative-Kram. Und wie du auch angeteasert hast, ich bin auch eigentlich auch bekannt geworden als Influencerin, beziehungsweise eigentlich als Bloggerin. Ich komme aus der Steinzeit, was das angeht, nämlich aus 2012. Habe mit einem Blog begonnen, ganz klassisch damals. Das Wort Influencer gibt es, glaube ich, erst seit 2016. Auch Influencer-Marketing gab es davor irgendwie nicht. Also ich habe noch ganz klassisch als Bloggerin eigentlich angefangen, hatte auch zuerst einen Blog und dann erst Instagram. Also das war richtig early stage sozusagen und habe mir da ganz klassisch und auch langsam eine Reichweite damals aufgebaut. Aber weil ich schon sehr früh dabei war, hatte ich recht früh eine große Reichweite, was damals mir geholfen hat, zumindest im Dachraum eine gewisse Bekanntheit zu erreichen, für damalige Verhältnisse auf jeden Fall. Heutzutage sind meine 300.000 Follower eh nichts mehr, aber weil ich halt schon in einer Zeit angefangen habe, wo es noch nicht viel gab, kennt man mich halt so.
Ja, aber ich sage immer, es kommt immer auf die Qualität der Follower an.
Also definitiv.
Das siehst du auch so.
Ja, ich habe halt eine sehr, eine Community, die sehr attached ist, die ein gewisses Vertrauen in mich hat, einfach weil ich die schon so lange habe, weil ich die langsam aufgebaut habe, weil ich die ehrlich aufgebaut habe. Ja, deshalb.
Hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns? Weil bei uns ist es also so, wenn man damit startet mit so einem Social-Media-Kanal, jetzt gerade auch in dieser Zeit hier, ist es echt gar nicht so leicht. Ich habe selber gemerkt, die ersten 100 sind echt so echt hart. Und danach wird es wahrscheinlich auch einfacher, ne, von der Skalierbarkeit her. Aber hast du da vielleicht ein paar Tipps schon mal für uns vorab?
Also ich muss sagen, ich komme natürlich aus einer Zeit, wo das Aufbauen definitiv einfacher war, weil als ich angefangen habe, auch mit Instagram, es gab nicht so viele öffentliche Profile, die viel gepostet haben, denen man folgen konnte. Mhm. Dementsprechend war der Markt an Leuten, wo ich mich entscheiden konnte, wem folge ich, war wirklich klein. Mhm. Heutzutage ist es ja eine Flut an Instagram-Accounts, denen man folgen kann, wo man vielleicht auch mehr mitnehmen kann. Deshalb ich hatte damals so ein bisschen, ich war schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sage ich mal. Und ich bin auch gewachsen über Shoutouts von anderen Accounts etc. Das funktioniert heutzutage alles nicht mehr so richtig, muss man leider sagen, weil die Leute einfach, es ist einfach ein Overload. Aber was ich auf jeden Fall auch bei Business-Accounts empfehlen kann für ein Wachstum, ist, dass du wirklich dir überlegst, wovon nehmen die Leute was mit? Also du musst halt Content schaffen, der sich lohnt, wo es sich lohnt zu folgen. Also wo du was lernst, das irgendwie lustig ist, das eine Emotion in dir auslöst. Also schon was, wo einfach die breite Masse einen Mehrwert davon hat, dass man sich denkt, ja, das würde ich gerne jede Woche sehen, deshalb folge ich jetzt mal so. Mhm. Und so auch auf Instagram zu netzwerken in Form von Gewinnspielen mit anderen ähnlichen Accounts, wo man denkt, okay, deren Follower, die interessieren sich vielleicht auch für meine Inhalte, für meinen Content. Gewinnspiele mit denen veranstalten. Also das machen wir zum Beispiel bei Fashy ganz viel. Mhm. Also wir haben so auf jeden Fall einmal im Monat ein Brand-Gewinnspiel, wo zwei Brands halt miteinander kooperieren, wo man sagt, okay, die haben eine ähnliche Zielgruppe. Es lohnt sich für den Follower auch einfach da zu folgen, weil der nimmt da was mit. So kann man auch noch Follower aufbauen und ansonsten ja, viralen Content kreieren. Also das ist halt so Try and Error. Mhm. Da musst du halt viel versuchen. Das ist zum Beispiel, wo wir gerade auf TikTok massiv probieren. Es ist aber wirklich schwierig. Aber du musst halt versuchen, irgendwie Trends mitzumachen und gucken, dass du ab und an mal ein virales Content-Piece dabei hast, ob es jetzt ein Video ist oder sonst was. Dass dir dann halt, darüber kann man schon auch massiv Follower bekommen. Mhm. Aber da musst du halt viel probieren, damit was dabei ist.
Ja, hast du da irgendein Learning, wo du bei diesen viralen Content-Themen was du mit uns teilen möchtest?
Tatsächlich, ich muss sagen, mein Fokus der letzten Jahre, vor allem auch seit es Reels gibt, diesen ganzen Trendkram, TikTok, mein Fokus ist da gar nicht mehr so drauf, weil bei mir geht es überhaupt nicht mehr um Reichweite. Ja. Also ich generiere auch kein Wachstum mehr schon seit Jahren. Ich habe meine feste Community und die steady, aber ich bin jetzt nicht so ein Influencer, wie sie aus dem Boden sprießen, die so ganz viel viralen Content machen, die neuesten Trends machen, die neuesten Videos. Deshalb bin ich da, glaube ich, nicht die richtige Ansprechperson. Aber ja, ich glaube, man muss einfach auch probieren, tatsächlich schon Trends mitzumachen. Man muss halt am Anfang dabei sein. Also ein Trend, den es schon 4 Monate gibt, da würde ich nicht mehr auf den Zug aufspringen. Aber wenn man merkt, da kommt gerade was und das läuft bei den ersten Paaren richtig gut, auch einfach mal mitmachen.
Also ich finde es ja mega cool, dass ihr auch wirklich so diesen Business-Account von Fashy so, so toll aufgebaut habt und gemacht habt.
Aber da hatten wir auch mal andere Ziele. Da dachten wir auch, wir hätten schon letztes Jahr 100.000 Follower geknackt und jetzt knacken wir dieses Jahr halt mal die 50.
Ja, also. Aber immerhin. Also für einen Business-Account ist das auch schon echt großartig.
Ja, wir versuchen halt wirklich da viel mehr, also eigentlich geht es ausschließlich um Mehrwert-Content. Wir haben da selten nur so Inspirational-Kram, schönes Bild. Das machen wir zwar auch, das musst du irgendwie machen, so für den ästhetischen Anspruch, aber einer unserer USPs als Haircare-Brand ist vor allem auch, dass wir den Leuten Know-how vermitteln wollen, weil ich sage immer, du kannst die besten Produkte der Welt haben, wenn sie Leute falsch anwenden, wenn die sonst nichts richtig machen in ihrer, das ist genau dasselbe bei Skincare etc. Oder auch in einer Fitnessroutine, du musst schon das Komplettpaket richtig machen, damit du Erfolge erzielst und deshalb ist Wissensvermittlung auf unseren Kanälen, also auf Instagram, auf unserer Webseite, auf unserem Podcast einfach so einer der wichtigsten Parts und dementsprechend, sage ich mal, lohnt sich es bei uns auch was auch zu folgen, weil man nicht nur schöne Bilder sieht, sondern auch was lernt. Ja, also das ist, glaube ich, so, was auch bei uns einfach viel ausmacht.
Ja, super. Das heißt, Fashy hat wann gestartet und magst du uns da vielleicht Einblicke in die Gründungsgeschichte von deinem Unternehmen geben?
Also es war jetzt nicht so eine klassische, ich habe eine Idee und ich starte jetzt ein Business und dann mache ich dieses und jenes und hol mir den und das und dann wird das so und so laufen. Ich bin da mehr oder weniger reingerutscht über meine Mama, die Ursprungsgründerin der Marke ist. Also das ist eher so als Family-Business gestartet und es war auch weder von ihr noch von mir geplant, dass das mal irgendwie so ein eine Hauptbeschäftigung, ein Hauptjob von uns wird, weil sie hat, sie ist schon viele Jahre erfolgreich selbstständig mit ihrem Salon und ich habe halt, wie ich schon erzählt habe, einfach mit einem Blog gestartet und habe mein Geld als Influencerin verdient die letzten 8, 9 Jahre, keine Ahnung. Und wir hatten beide halt gedacht, ja, das macht irgendwie Sinn, weil sie hat dieses Brand schon gegründet und meine Community sieht das manchmal und die haben da irgendwie Bock drauf und wir machen halt einen kleinen Online-Shop und ja, so what. Und haben einfach mal so irgendwie gestartet und ich kann es mir auch heute nicht erklären, warum, aber das hat sich irgendwie so schnell so gut entwickelt und wir haben halt das Potenzial gesehen, dass wir recht schnell entschieden haben, da was Ordentliches draus zu machen und das mal richtig zu versuchen und haben da irgendwie dann viel Arbeitskraft und Kohle reingesteckt und haben einfach mal gestartet, also mit Geld reingesteckt. Wir sind gebootstrapped, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie einen Investor haben, der uns da Hunderttausende hingelegt hat. Mhm. Wir haben das schon eher aus eigener Kraft gestemmt, mhm. also aus einem Startkapital einfach. Also jetzt auch nicht viel Geld, aber was ich schon auch gelernt habe, ist, dass man schon in so einem Business, wie wir jetzt vor allem haben, wenn du Produkte verkaufen willst, du musst schon Geld in die Hand nehmen, um Geld zu verdienen. Also das habe ich schon gelernt. Also man muss schon da auch ein bisschen mutig sein, aber wir haben das nicht im großen Stil gemacht auf jeden Fall. Also das heißt, wir haben mit 20.000 Euro gestartet, kann man grob sagen. Und so ging es einfach los und ja, so ist das entstanden. Und das waren halt so die letzten 3 Jahre, hat sich alles super entwickelt. Mittlerweile haben wir ein ja, kleines Team, das aber mächtig was leistet. Und ja, da sind wir heute.
Wie groß ist euer Team?
Also unser Core-Team, die jetzt mit uns echt so im Office sitzen jeden Tag, da sind wir zu 8. Und dann haben wir noch so 2-3 Agenturen, die uns sehr massiv zuarbeiten, wo auch nochmal so 3-4 Leute richtig involviert sind quasi in Fashi. Also so 12 Leute, so grob würde ich sagen, arbeiten an Fashi.
Voll gut.
Ja. Cool. Ja, habt ihr euch schon, oder was sind denn so eure Ziele für 2024? Würde mich jetzt interessieren.
Also wir haben unsere Strategie, nächstes Jahr wird ein bisschen anders sein, als sie dieses Jahr in 2023 war. Wir haben dieses Jahr wirklich alles auf Wachstum gesetzt. Also wir konnten uns bis jetzt jedes Jahr mindestens verdoppeln. Dieses Jahr war es halt krass, es hat viel Geld gekostet, sich zu verdoppeln und auch wahnsinnig viel Arbeitskraft, aber wir haben es hinbekommen. Und für nächstes Jahr haben wir das Ziel, den Wachstum, also Wachstum ist natürlich ein Ziel, aber nicht mehr zu verdoppeln, das wird auch langsam schwierig, sage ich mal, da kommt man an die Grenze, ohne Invest nochmal so ein Wachstum hinzulegen, ist gar nicht so einfach, deshalb haben wir für nächstes Jahr das Wachstumsziel, es ist jetzt dann so bei 30%, sage ich mal, und da werden wir ein bisschen schauen, dass wir auch in Richtung Profitabilität kommen, wir waren auch schon profitabel, also es ist nicht so, dass wir irgendwie immer Minus machen, und nächstes Jahr ist auf jeden Fall Ziel, auch ein bisschen profitabler zu werden.
Genau. Cool. Ja, du machst es ja auch nicht ganz alleine, Christine. Du, hast ja. du machst es ja mit deinem Partner gemeinsam.
Genau, der ist auch tatsächlich seit Anfang an dabei. Der ist als Geschäftsführer auch im Unternehmen tätig. Und der bringt seine Expertise im Bereich, ursprünglich im Bereich so Paid Marketing. Mittlerweile muss man sagen, ist er auch, hat er auch operativ diese Tätigkeiten leider gar nicht mehr, obwohl er das gerne macht und er auch ein kreativer Typ ist. Aber wie es halt so ist, du landest dann halt in der Geschäftsführerposition, wenn du halt irgendwie Mitgründer bist. Nach und nach werden deine operativen Tätigkeiten weniger und du bist mehr und mehr beschäftigt mit der ganzen Koordination, mit dem Management, mit E-Mails, mit neuen Partnern. Also ja, so ist. Und tatsächlich bei mir ist es auch so. Also ich habe operativ jetzt auch nicht wirklich Tätigkeiten, außer sowas wie ein Live-Shopping und im Finance-Bereich, da habe ich schon noch ein paar operative Tätigkeiten, aber sonst eigentlich im Unternehmen jetzt auch nicht. Meine Tätigkeiten sind auch ebenso Creative Director, wie ich vorhin gesagt habe, nenne ich mich halt gerne. Ich gebe so ein bisschen die Vision vor, wo es hingehen soll und ich habe auch immer viele Ideen, die ich mit einbringe, vor allem auch im Marketing-Bereich. Und ich gebe halt so vor, wo es hingehen soll. Das ist so mein To-Do, sage ich mal.
Wie geht es euch denn da in eurer Partnerschaft? Weil ich habe das auch schon oft gehört, dass es schwierig ist manchmal, dass man, also 2 Geschäftsführer quasi, die eine Beziehung haben. Ja. Hat das irgendwie Auswirkungen auf diese Rollenverteilung auch auf euer Privatleben? Oder sagst du, das merkt man gar nicht?
Ja, da merkt man gar nicht. Kann ich leider nicht sagen. Man merkt das natürlich und ich glaube auch nicht, dass das für jede Beziehung das überleben würde. Mhm. Also da muss man schon da braucht es schon Persönlichkeiten, die mit sowas umgehen können. Ich glaube vor allem auch, dass es bei uns funktioniert gut. Mhm. Liegt, glaube ich, viel auch an mir, dass es gut funktioniert, weil ich eine sehr umgängliche, entspannte Person bin. Das ist definitiv wichtig, weil wenn immer 2 krasse Charaktere permanent aneinander kommen würden, im Business vor allem, ist ja im Privaten schon manchmal so, aber okay, das ist was anderes, in Beziehungen, man streitet sich und man hat halt mal seine Meinung. Aber wenn dann noch das dazukommen würde, auch noch auf der Business-Seite, und da gibt es wesentlich mehr Themen, wo man permanent irgendwie eine andere Sichtweise hat, eine andere Meinung, was anderes möchte, stelle ich mir schwierig vor, wenn beide da immer so sind, dass sie unbedingt ihres durchsetzen wollen. Aber ich bin sehr kooperativ und sehr anpassungsfähig. Ich kann mit verschiedensten Menschen umgehen und deshalb funktioniert das bei uns gut. Man muss allerdings schon gucken, und das ist diese andere, diese zweite Seite noch, dass man nicht nur noch Arbeitskollege ist. Mhm. Natürlich, wenn man ein Business hat, wenn man den ganzen Tag miteinander verbringt, wenn man dasselbe erlebt, dann hast du auch nicht so viel anderes irgendwann, worüber du sprechen kannst, wenn du vor allem ein Startup hast, wo du einfach viel, viel mehr arbeitest als jetzt ja, im normalen Angestelltenverhältnis. Das heißt, du erlebst abseits davon halt über eine Zeit von vielleicht ein paar Jahren einfach nicht wahnsinnig viel. Und dann drehen sich deine Themen natürlich immer um die Arbeit. Mhm. Und du musst schon gucken, dass du dann nicht nur noch ja, dich wie Arbeitskollegen verhältst, die halt zusammen auch noch wohnen in einer WG, so ungefähr. Also das ist schon der Part, wo man aktiv aufpassen muss und auch dran arbeiten muss. Also ich bin so, dass wir am Wochenende, ist so das Thema Arbeit eher so ein Tabu, also Tabu ist hart, weil es geht nicht, wenn du selbstständig bist, kann kein Tabuthema sein, weil es kommt immer irgendwas. Aber ich sag dann schon beim Sonntag beim Frühstücken, wir reden nicht über die Arbeit, weil wir können nicht, das nimmt schon so viel von unserem Leben ein, nicht auch noch beim Frühstücken. So. Mhm. Also das muss man schon aktiv sich immer wieder bewusst machen, dass man da ein bisschen aufpasst, dass das nicht zu sehr überhand nimmt. Mhm. Aber wenn man das grob im Griff hat und vielleicht auch sieht, okay, wir sind ein Startup, die ersten Jahre sind halt nochmal krasser, da ist das halt auch einfach so, dann kriegt man das schon hin. Also kann man schon wuppen.
Voll gut. Ja, also das ist so wichtig, dass man so diese, dass man zwei einfach starke ja, Personen, die das einfach gemeinsam durchstehen, diese Herausforderungen im Business.
Das ist auch, das ist ein guter Punkt, weil es kommt permanent irgendwas um die Ecke, womit du nicht rechnest, was halt dich nervlich auch irgendwie verrückt machen kann, dich emotional irgendwie auf eine Probe stellt. Und das kommt natürlich auch noch dazu. Also man muss da auch, ja.
Was war denn eure oder deine größte Herausforderung so bis jetzt, würdest du sagen, im Business?
Oh Gott, es ist gar keine so einfache Frage. Meine größte Herausforderung. Also wir haben so ein bisschen das Motto, das habe ich dir im Vorgespräch ja schon gesagt, so you gotta risk it to get the biscuit. Also grundsätzlich sind wir immer sehr mutig auch. Und das muss man, glaube ich, auch sein, wenn man irgendwie gründet und ja irgendwas erreichen will, weil du wirst nie, wenn du permanent auf der sicheren Seite bleibst, weiterkommen. So. Große Herausforderungen waren definitiv zwischendrin finanzielle Geschichten, wo man gedacht hat, ob wir das überleben, weiß ich jetzt nicht, weil es läuft nicht immer alles wie geplant. Ich weiß auch nicht, wir haben, glaube ich, in der schwersten Zeit gestartet, nämlich im ersten, zweiten Lockdown 2020. Und wir waren uns eine Zeit lang nicht sicher, hat uns das in die Karten gespielt, weil die Leute viel zu Hause waren, weil sie viel am Handy hingen, weil Self-Care, Beauty-Kram, das Einzige, was einem noch geblieben ist, so, weil alles andere war erstmal nicht möglich. Und eine Zeit lang haben wir gedacht, das hat uns in die Karten gespielt und bestimmt geholfen. Mittlerweile glaube ich aber, dass es uns definitiv nicht geholfen hat, sondern wir eine wirtschaftlich definitiv der schwersten Zeit angefangen haben, weil die großen E-Commerce-Jahre waren zwischen 2016 und 2019. Also wenn man sich vor allem Brands anschaut, die in einem ähnlichen Umfeld sind wie wir, so Marken, die man ganz klassisch von Instagram kennt, wie sei es ein Purely, sei es ein Captain and Sun, alle diese ähnlichen Marken zu uns, die haben alle um 2016 angefangen und es waren einfach die krassesten Jahre. Die Leute haben Geld ausgegeben, alles Geld war billig für Kredite etc. Und dann kam eben dieser Bruch mit 2020 und auf einmal wurde alles teurer. Die Leute haben angefangen, auf ihr Geld zu schauen. Also wir haben definitiv nach dem E-Commerce-Hype angefangen. Und das hat uns schon öfter auch auf eine Probe gestellt, auch finanziell. Also das waren, glaube ich, so die größten Herausforderungen. Und vor allem, wenn es um Geld geht, werden viele Leute schnell emotional und bekommen Angst etc. Und da braucht man schon ein dickes Fell, sage ich mal. Und Mut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade finanzielle Herausforderungen hat jedes Startup bzw. jede Gründerin auch. Also ich kann das von mir selbst auch nur berichten. Also aber was auch ich lernen durfte über die letzten Jahre, ist dieses, erstens mal dieses Vertrauen zu haben, dass es wieder besser wird, in schwierigen Situationen. Und wie du auch gesagt hast, dieses Unternehmerinnen-Mindset, dass du sagst, du musst zuerst auch etwas investieren, du musst Geld in die Hand nehmen, auch wenn gerade wenig oder gar keine Einnahmen vorhanden sind, musst du etwas investieren, damit du wachsen kannst.
Ja, ich habe ein ganz witziges Beispiel, weil ich komme aus dem Influencer-Marketing-Bereich. Das heißt, für uns war von Anfang an klar, dass bei uns definitiv da Geld reinfließt, um die Marke bekannt zu machen und eben auch in Paid-Marketing. Und eine unserer ersten Kooperationen war mit einer Influencerin, die auch super, also schon bekannt war und auch in der Presse bekannt, weil, whatever, egal. Auf jeden Fall war das eine der ersten Kooperationen und die hat uns für eine Story, ich glaube, es waren 2000 Euro gekostet und es war natürlich wahnsinnig viel Geld. Also 2000 Euro für eine Influencer-Kooperation bezahlen in unserem zweiten, dritten Monat nach Livegang war absurd. Und ich muss sagen, wir hatten auch sehr unrealistische Erwartungen, scheinbar. Und das lief dann natürlich überhaupt nicht so wie geplant und es hat auch überhaupt nicht so performt, wie wir uns das gewünscht haben. Und wir haben eine kranke Realitätsklatsche bekommen. Und für uns war das wirklich, diese 2000 Euro, die haben uns massiv wehgetan. Mhm. Also erstens haben sie uns finanziell wehgetan, weil wir hatten damals noch nicht kranke Budgets. Und sie haben uns auch einfach wehgetan, weil 2000 Euro, wenn du gründest, einfach fucking viel Geld sind für eine Instagram-Story. Und es ist so lustig, weil jetzt schocken mich 2000 Euro für eine Kooperation gar nicht. Wir haben Monate, in denen wir, keine Ahnung, knapp sechsstellig für Influencer ausgegeben haben. Und es ist so, man gewöhnt sich halt an alles, ne? Aber man muss halt irgendwo anfangen. Und diese Hürde, auch Geld auszugeben und da Vertrauen zu haben, ist halt crazy. Und wenn ich denke, wie mich diese 2000 Euro aus der Ruhe gebracht haben und jetzt bringen mich 50.000 Euro für Influencer-Marketing im Monat nicht aus der Ruhe, ja, man gewöhnt sich an alles, man lernt viel, aber man muss halt echt, ja, mutig sein auch. So.
Voll. 1000% gebe ich dir vollkommen recht. Hast du vielleicht sonst noch den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörerinnen, die gerade dabei sind, ein Business aufzubauen, zu starten oder da schon Jungunternehmerin sind, was du ihnen mitgeben willst auf ihrem Weg?
Also, das hört sich immer so banal an und ich erzähle das auch in jedem Interview, in jedem Vortrag, keine Ahnung, egal wo. Aber es ist schon Consistency Key. Also ich glaube, das wird dir auch jeder Unternehmer, jede Unternehmerin erzählen, weil essentiell ist einfach Durchhaltevermögen. Weil es gibt wenig Geschichten, Erfolgsgeschichten, wo von Tag 1 alles perfekt lief und alles immer rosig aussah. Und das Härteste ist einfach dran zu bleiben, weil du zweifelst permanent an dir selber. Es passieren immer Dinge, womit du nicht rechnest. Du vergleichst dich mit anderen, das lässt dich dann auch wieder zweifeln. Und es gibt einfach nichts Wichtigeres als Durchhaltevermögen und den Glauben an deine eigene Sache. Und das ist, glaube ich, wo so viele Leute dran scheitern, weil man halt echt eine starke Persönlichkeit braucht, um das durchzustehen. Diese ganzen Rückschläge und man hat einfach permanent Rückschläge. Manchmal sind es kleine, manchmal sind es große. Und so dran zu bleiben, ist, glaube ich, essentiell. Und wenn man einfach immer gibt, was man kann und so viel macht, wie einfach geht, weiß nicht, dann kommt man an sein Ziel. Ich würde nicht sagen, dass wir irgendwas krass Besonderes gemacht haben. Wir sind einfach dran geblieben und wir haben die Nerven verloren, aber wir haben sie auch wieder gefunden. So. Und das ist so eins der essentiellen Dinge. Und was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass man, sobald es geht, sich die richtigen Leute irgendwie mit ins Boot holt. Es muss nicht direkt eine Vollzeitkraft sein oder eine Teilzeitkraft, aber Freelancer, Geringfügige, Praktikanten. Man kann nicht alles alleine machen. Ich kann mich auch an viele Gespräche erinnern zwischen mir und meinem Freund damals und auch als noch meine Mama mit dem Unternehmen aktiv war, als ich gesagt habe, wir müssen Leute einstellen und keine Ahnung, und das ist eine riesige Hürde, so, das ist eine kranke Verantwortung einfach, wenn du einmal andere Leute finanzieren auch musst und die vielleicht eine Familie haben etc. Aber es hat sich halt schnell gezeigt, dass wenn Leute mit ins Boot kommen, die auch die Expertise für diesen Task haben, geht halt viel mehr, viel schneller weiter. Und das ist was, was ich auch gelernt habe, weil es gibt einfach kein erfolgreiches Unternehmen, das nur 2 Mitarbeiter hat. Also das wirst du nicht finden. Irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach diesen Schritt wagen musst und ja, besser schneller als später, wenn es irgendwie möglich ist. Also wir haben auch persönlich von dieser Firma finanziell auch nicht profitiert bis jetzt, sage ich mal. Also so kein Reichtum für uns als Gründer etc. Wir haben einfach alles Geld, was wir hatten, immer reingesteckt in Mitarbeiter, in Wachstum etc. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man so ein Gründer ist, der sich nach seinem 2. Monat eine Rolex kauft, dann ist das Ganze schon zum Scheitern verurteilt. Würde ich nie machen. Und Leute, die ich sehe, die das machen, da weiß ich auch jetzt schon, dass deren ganzes Projekt übernächstes Jahr nicht mehr existieren wird, weil das geht im Normalfall einfach nicht. Ich weiß nicht, was man machen muss, dass das funktioniert. Aber man muss sich schon darauf einstellen, dass eine Selbstständigkeit nicht immer sofort mit viel Zeit und Reichtum verbunden ist. Also ich sitze jetzt im 4. Jahr hier und kann vom Gegenteil sprechen. Aber ich glaube ans große Ganze und deshalb, dass sich das auch irgendwann auf allen Seiten für mich lohnt. Also sowohl was meine Freizeit angeht, meine Flexibilität und auch das Finanzielle. Aber man darf auch wirklich nicht glauben, wenn man sich selbstständig macht, hat man auf einmal wahnsinnig viel Zeit und Geld. Also das kenne ich auch niemanden, bei dem das direkt so war. Zumindest niemanden, der noch immer existiert, so mit seiner Firma und auch was langfristig Erfolgreiches aufbaut.
Voll gut. Ich glaube, das darf man ruhig auch öfter oder auf Instagram mehr kommunizieren, ja. Weil das sehe ich schon auch immer wieder, ja, dass da
die Leute denken, man macht sich selbstständig und dann hat man High Life. Und es ist das Gegenteil. Ich habe es dir vorhin schon ja im privaten Vorgespräch erzählt. Zum Beispiel der Tim, eben mein Freund, der auch Mitgeschäftsführer und Miteigentümer der Firma ist, er hat davor einen wesentlich besser bezahlten Job gehabt. Aber das ist halt the price you pay. Dafür haben wir halt was in Aussicht, was vielleicht was Größeres ist.
Ja.
Also definitiv. Das ist halt ein Commitment. So, man muss sich halt entscheiden. Man lebt natürlich als Angestellter und klar gibt es viele Jobs, die auch wahnsinnig fordernd sind und man entscheidet das immer selber, aber du lebst als Selbstständiger, vor allem wenn du dann die ersten paar Mitarbeiter hast, einfach auch nochmal mit einer anderen Verantwortung und einem anderen Druck und das ist schon hart. Also du hast viele schlaflose Nächte und das musst du auch erstmal durchdrücken.
Ja, vielen Dank, Christina, für deine offenen Worte und gerne. Deine Ehrlichkeit und Insights vor allem in ein erfolgreiches Unternehmen wie Feschi. Und ich finde dich ja auch als Person ganz, ganz toll und inspirierend.
Eine ganz tolle
Frau bist du. Und ich freue mich mega, dass du dich mit mir auf dieses Interview getroffen
sehr
hast.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und gibt es noch irgendwie von deiner Seite, also irgendwie, wo kann man dich denn erreichen? Wie findet man dich?
Ihr findet mich, wo findet ihr mich? Ihr findet mich auf Instagram unter christina.bischoff. Meine Firma findet ihr unter feschi.job auf Instagram. Mhm. Die findet ihr auch natürlich online unter feschi.job. Auf Instagram auf LinkedIn findet ihr mich auch unter Christina Bischoff. Also eigentlich alles, was gang und gäbe, ist unter meinem Namen einfach. Also recht easy.
Voll gut. Hast du noch ein Abschlusswort für uns?
Ein Abschlusswort. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich sehr und ich hoffe wirklich, gefühlt erzähle ich halt immer dasselbe, ich hoffe wirklich, dass irgendwas dabei war, was man vielleicht mitnehmen kann.
Also da war ganz, ganz, ganz viel dabei. Vielen
sehr
Dank, liebe
Christine. Sehr gerne, sehr gerne.
Mehr Infos zum Fempreneur Club und warum du unbedingt Teil unserer Frauen-Power-Community werden solltest, insbesondere weil wir uns eben gegenseitig bei Herausforderungen supporten, weiterempfehlen und gemeinsam Erfolge feiern, findest du in den Shownotes oder auf www.fempreneur-club.com oder auf Instagram findest du uns @fempreneur_club. Falls du eine Freundin hast, die diese Folge auch interessieren könnte, dann schick ihr doch bitte einfach den Podcast-Link durch oder teile ihn auf deinem Instagram-Account. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, erschaffe dir das Leben, das du liebst. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Judith.